20. Über alles die Liebe, Selbstliebe und Nächstenliebe, Feindesliebe und Gottesliebe. Thomas Merton nennt sein Buch »Keiner ist eine Insel« im Untertitel »Betrachtungen über die Liebe«. Über die Einheit der Liebe, über die Verbundenheit ihrer Aspekte, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe und Feindesliebe, soll es in diesem Schlusskapitel gehen. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Sie ist eine Kraft, die verwandelt und verbindet. Die Griechen kennen drei Wörter für Liebe. Der Eros ist die Liebe, die Getrenntes miteinander verbindet. Die Philia ist die Freundesliebe, die sich an der inneren Verbindung mit dem Freund freut und ihn bedingungslos annimmt. Die Agape ist die reine Liebe, ohne Nebenabsichten. Das deutsche Wort Liebe hat die Wurzel Liob, gut. Liebe bedeutet dann, gut und wohlwollend mit den Menschen umzugehen. Wie Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe zusammenhängen, zeigt uns Lukas in seiner bekannten Erzählung vom barmherzigen Samariter. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus sagte zu ihm: »Was steht im Gesetz? Was liest du dort?« Er antwortete: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben von dich selbst.« Jesus sagte zu ihm: »Du hast richtig geantwortet.« Jesus verbindet also die drei Formen von Liebe, die Verbundenheit schaffen, mit Gott, mit dem Nächsten und mit uns selbst. Wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott können wir nicht lieben wie einen Freund. Aber wenn wir in Berührung kommen mit der Liebe, die auf dem Grund unserer Seele ist, dann lieben wir Gott. Denn Gott ist Liebe. Wenn wir dieser Liebe Gottes in uns Raum geben, dann werden wir Liebe. Dann werden unsere ganze Seele, unsere Kraft und all unsere Gedanken von dieser Liebeskraft durchdrungen. Dann geht von uns auch Liebe aus in die Welt. Wir fühlen uns verbunden mit allem, was ist. Denn Gott ist der Grund von allem, des Kosmos, der Pflanzen und Tiere und des Menschen. Gott ist Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Wenn wir mit der inneren Quelle der göttlichen Liebe in uns in Berührung kommen, dann werden wir auch fähig, den Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Wie die Liebe zum Nächsten konkret ausschaut, das erzählt uns Jesus im Anschluss an die Frage, wie unser Leben gelingt, wie wir das ewige Leben gewinnen, am Beispiel des barmherzigen Samariters. Der Levit und der Priester sehen den Mann, der von Räubern halb totgeschlagen wurde, und gehen vorüber. Sie nehmen keine Verbindung auf, sie bleiben auf ihrem eigenen Weg, verfolgen ihre eigenen Ziele. Doch der Samariter sieht ihn, hat Mitleid mit ihm, geht zu ihm, gießt Öl und Wein auf seine Wunden und verbindet sie. Dann hebt er ihn auf sein Reittier, bringt ihn zu einer Herberge und zahlt dem Wirt 2 Denare, damit er sich um den Verwundeten kümmert. Er geht also eine Beziehung ein zu dem Verletzten und er knüpft mit dem Wirt der Herberge eine weitere Verbindung. Der Alleingelassene fällt nicht aus dem Netz menschlicher Fürsorge. Den Nächsten lieben bedeutet daher, einen Blick für den anderen zu haben, für seine Not und seine Bedürfnisse und sich auf ihn einzulassen. Und den Nächsten lieben heißt, ihn so in ein Beziehungsgeflecht einzubinden, dass er nicht allein gelassen wird, sondern sich mit den Menschen in der Gesellschaft verbunden fühlt. Man könnte also durchaus sagen, Den Nächsten lieben heißt, Verbundenheit mit ihm herzustellen. Der Samariter stellt sich nicht über den Verletzten. Es entsteht eine Beziehung auf Augenhöhe. Jesus verbindet, ähnlich wie schon das jüdische Gesetz, die Nächstenliebe mit der Selbstliebe. Martin Buber übersetzt diese Stelle mit »Liebe deinen Nächsten, denn das bist du selbst«. Buber meint, dass wir im Nächsten zugleich uns selber lieben, weil wir im Tiefsten mit ihm verbunden sind. Die Aussage von Buber gilt auch für uns Christen. Doch in der christlichen Tradition gibt es eine andere Akzentuierung beim Verständnis von Selbstliebe. Sich selbst lieben bedeutet, mich liebevoll anzunehmen, wie ich bin. Das klingt einfach. Aber viele können sich nicht annehmen mit all den Verletzungen, die sie in der Kindheit erlebt haben. Oder sie tun sich schwer, sich mit ihren Begrenzungen, mit ihren Schwächen oder mit ihrem Leib anzunehmen. Viele können sich nicht annehmen, weil das Selbstbild, das sie von sich haben, nicht übereinstimmt mit ihrer Wirklichkeit. Sich selbst lieben verlangt daher, Abschied zu nehmen von den illusionären Bildern von mir und liebevoll umzugehen mit meiner immer begrenzten und oft genug beschädigten Menschlichkeit. Nur dann komme ich in Verbindung zu meinem wirklichen Selbst. Die Selbstliebe ist die Bedingung dafür, dass ich den Nächsten lieben kann. Ohne Selbstliebe wird die Liebe zum Nächsten eine moralische Überforderung. Es braucht immer die gute Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe. Früher war der Akzent oft einseitig auf der Nächstenliebe gelegt. Manche sind dann vor lauter Nächstenliebe bitter geworden. Doch heute schlägt das Pendel in eine andere Richtung aus. Man kreist nur um die Selbstliebe, Selbstoptimierung, für sich selber gut sorgen. Doch die Psychologin Ursula Nuber hat gezeigt, dass die Fixierung auf die Selbstliebe die Menschen in die Egoismusfalle geraten lässt. Vor lauter Kreisen um mich selbst werde ich dann einsam und isoliert. Diese Erkenntnis zeigt, dass beide Pole zusammengehören, damit wir mit uns selbst und mit den anderen in einer guten Verbundenheit leben können. Die Selbstliebe ist nicht nur die Voraussetzung für die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe bestärkt auch die Selbstliebe. Denn wenn die Liebe zwischen uns strömt, dann tut es mir selbst auch gut. Ich tue mir selbst etwas Gutes. Liebe überwindet die Spaltung, die der Hass hervorruft. Feindschaft ist nach der christlichen Botschaft keine Lösung. So heißt es bei Matthäus: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Viele meinen, das Gebot der Feindesliebe würde uns überfordern. Doch die Frage ist, was anstrengender ist, den Feind zu lieben oder den Feind zu hassen? Wenn ich den Feind hasse, muss ich ständig gegen ihn kämpfen. Den Feind zu lieben bedeutet nicht, dass ich alles akzeptiere, was er mir antut. Zunächst heißt es, dass ich den Feind nicht als Feind sehe, sondern als einen, der in sich selbst gespalten ist. Das, was er bei sich nicht annehmen kann, das projiziert er auf mich. Feindesliebe bedeutet, diese Projektion zu durchschauen und dem anderen einen verletzten und zerrissenen Menschen zu sehen. Ich kann ihn nur lieben, wenn ich daran glaube, dass hinter seiner Zerrissenheit die Sehnsucht steckt, gut zu sein, im Einklang mit sich selbst und mit den Menschen zu sein. Jesus begründet bei Matthäus die Feindesliebe mit dem Tun Gottes. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott schließt niemanden von seiner Zuwendung aus. C.G. Jung deutet dieses Wort Jesu so, dass wir zuerst die Sonne unseres Wohlwollens über das Gute und Böse in uns aufgehen lassen. Wir sollen uns selbst nicht aufspalten in Gut und Böse. Die Sonne unseres Wohlwollens verbindet in uns Gut und Böse und entmachtet dadurch das Böse. Dann sollen wir die Sonne unseres Wohlwollens auch aufgehen lassen über alle Menschen, auch über die, die uns feindlich gesinnt sind. Dann dürfen wir hoffen, dass die Sonne unseres Wohlwollens und des Wohlwollens Gottes, das Verhärtete und Verkrustete im anderen aufweicht und das Gute in ihm aufblühen lässt. Die Liebe verbindet uns mit allen Menschen, anstatt uns zu trennen. Aber damit wir diese Verbundenheit mit den Menschen spüren, braucht es zuerst die Verbundenheit mit uns selbst, mit dem Guten und Bösen, mit dem Gerechten und Ungerechten und mit dem Hellen und Dunkeln in uns selbst. Auch für Lukas ist die Überwindung der Feindschaft wichtig, aber er interpretiert die Feindesliebe anders als Matthäus. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Bei Matthäus geht es darum, in der Feindesliebe Gott nachzuahmen, der seine Sonne über Guten und Bösen scheinen lässt. Lukas nennt dagegen drei Tätigkeiten, durch die die Feindesliebe zum Ausdruck kommt. Alle drei Tätigkeiten sind Wege, seine eigene Haltung zum Feind zu verwandeln und den Feind selber von seiner Rolle zu befreien und ihm zu ermöglichen, seine Feindseligkeit abzulegen. Der erste Weg der Verwandlung geht darüber, dem anderen etwas Gutes zu tun. Wenn wir dem Feind etwas Gutes tun, verunsichern wir ihn in seiner Feindseligkeit. Er spürt, dass wir ihm wohlwollen. Das eröffnet ihm einen Raum, in dem er sich uns gegenüber anders geben kann. Der zweite Weg der Verwandlung geht über den Segen. Wenn ich den Feind segne, dann werde ich selber ihm anders begegnen. Bei Kursen mache ich öfter folgende Übung. Ich erhebe die Hände zum Segen und stelle mir vor, dass durch meine Hände Gottes Segen zu dem Menschen strömt, der mich verletzt hat oder mit dem ich mich schwer tue. Eine Frau sagte nach dieser Übung, der Segen war wie ein Schutzschild, der mich vor der Verletzung des anderen geschützt hat. Und ich bin ausgestiegen aus meiner Opferrolle. Sie konnte sich vorstellen, dass sie diesem Mann, der sie so verletzt hatte, jetzt anders begegnet, aufrecht, nicht mehr in der Opferhaltung. Die Erfahrung zeigt, dass eine Begegnung unter diesem Vorzeichen wirklich anders wird. Wie wir dem Menschen begegnen, der uns verletzt hat, hängt ja immer auch von dem Bild ab, mit dem wir ihm entgegentreten. Wenn ich ihn gesegnet habe, begegne ich einem gesegneten Menschen und ich begegne ihm aufrecht, nicht mehr als Opfer in gebeugter Haltung. Der dritte Weg geht über das Beten. Ich bete für den, der mich misshandelt hat. Das Beten verwandelt meinen Blick auf den anderen. Wenn ich bete, wächst in mir auch die Hoffnung, dass der andere sich von seinem verletzenden Verhalten lösen kann, dass wieder eine neue Beziehung möglich wird. Das Beten verwandelt die Beziehung. Ich bete allerdings nicht gegen den anderen, dass der andere endlich seine Fehler einsieht. Ich bete für ihn, dass er in sein wahres Wesen hineinwächst. Dann hat er es nicht mehr nötig, Feindschaft zu leben. Die Spaltung ist aufgehoben, Verbindung wird möglich. Alles ist mit allem verbunden. Schluss. Wir erleben in unserer Gesellschaft tiefe Risse, extreme Polarisierungen und eine Instabilität des sozialen Klimas. Eine im Mai 2023 veröffentlichte Forsa-Umfrage ergab, dass 70% der Bevölkerung die Empfindung haben, dass sich infolge der Pandemie und der Energiekrise das Miteinander in den 3 Jahren deutlich verschlechtert hat. Wir nehmen die Spaltungen wahr, die die Öffentlichkeit prägen und die durch die Gemeinschaften gehen, und spüren auch schmerzlich unsere eigene persönliche Zerrissenheit. Wir begegnen aber weiterhin auch der Sehnsucht nach einem gelingenden Miteinander, gerade weil wir die Folgen der Unfähigkeit spüren, eine solche Verbundenheit zu schaffen. Doch dieses Thema ist nicht neu. Es geht durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Jesus wollte uns in seiner Bergpredigt Wege zeigen, wie wir die Risse, die das Miteinander gefährden, heilen können. Das Anliegen Jesu, die Risse der Gesellschaft zu heilen, durchzieht die christliche Tradition. Die Kirchenväter haben die Bibel in dem Sinne ausgelegt, dass Jesus gekommen ist, um die Wunden der Menschen zu heilen, die sich gerade in der Zerrissenheit der Gesellschaft zeigen. Auch die frühen Mönche haben uns mit ihren Erfahrungen und Einsichten Wege aufgezeigt, wie Verbundenheit möglich ist. Ein Blick in die Geschichte zeigt freilich nicht nur die gute Verbundenheit. Es gibt genügend Beispiele für die Verbundenheit von Verbrecherbanden. Auch in unserer Zeit kennen wir beides. Da sind auf der einen Seite die Menschen, die danach streben, gut und wahrhaftig zu sein und sich für Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen, die versuchen, ein gutes Miteinander in der Gesellschaft zu ermöglichen. Es gibt aber genauso die Verbundenheit von Gruppierungen, die bei der Durchsetzung der eigenen Ziele und Interessen über Leichen gehen. Und nicht nur in religiösen Zusammenhängen, etwa in Sekten, sondern auch in manchen politischen Gruppierungen zeigt sich eine Form von Verbundenheit, die einengt und dem Menschen die Freiheit nimmt. Auch bei der Globalisierung mit ihren vielfältigen Verflechtungen hat sich gezeigt, wie wichtig Kriterien für die Beurteilung sind. Immer ist zu fragen, ob in solchen Beziehungen eine wirklich gute Verbundenheit vorherrscht, die die Möglichkeitsräume aller erweitert, oder ob Abhängigkeiten, Zwänge und Unfreiheit die Folge sind. Auch die digitale Welt verbindet uns mit allen Menschen auf der ganzen Erde. Doch diese Verbundenheit durch ein technisches Netz ist äußerlich. Eine Verbundenheit des Wissens und der Neugier. Doch wir spüren, um die vielfältigen Probleme unserer Welt, die Konflikte in der Welt, den drohenden Klimawandel, die Gefahr von Pandemien bewältigen zu können, braucht es eine andere und tiefere Form von Verbundenheit. Die Verbundenheit der Solidarität und des gemeinsamen Strebens nach einer menschlichen Zukunft auf dieser Erde. Es braucht die Verbundenheit durch die gemeinsamen Werte, die unser Leben auf dieser Erde wertvoll machen. Notwendig ist Verbundenheit nicht nur als Gefühl, sondern als aktive Bereitschaft, sich für diese Welt einzusetzen, mitzuarbeiten an einer Zukunft, die auch künftigen Generationen noch lebenswert erscheint. Heute sprechen nicht nur Naturwissenschaftler davon, dass alles miteinander verbunden ist. Auch für das Wirtschaften hat der Gedanke der Verbundenheit aller mit allem Konsequenzen. Zeitgenössische Ökonomen verabschieden sich immer deutlicher vom Konzept eines Neoliberalismus, in dem der Egoismus der Einzelnen den größtmöglichen Profit für sich erreichen möchte. Immer öfter ist von einer Gemeinwohlwirtschaft die Rede. Und in der Politik spüren Verantwortliche, dass wir die grundlegenden und überlebenswichtigen Probleme dieser Welt nur gemeinsam lösen können, nicht nur auf internationaler Ebene. Auch in der eigenen Gesellschaft wird der Wert des Miteinanders gesehen. Betont wird, wie wichtig es ist, dass Einzelne eine Mitverantwortung für das Gesamte wahrnehmen, ja, dass politische Tugenden für funktionierende Institutionen und den staatlichen Zusammenhalt notwendig sind. Eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat schon 2002 einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel »Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements«. Auch dahinter steht die Einsicht, dass es eine neue Verbundenheit, neue Formen gemeinsamer Handlungsbereitschaft braucht, um im Blick auf das Wohl des Ganzen die sozialen Ungerechtigkeiten in unserer eigenen Gesellschaft anzugehen. Die Wissenschaften entdecken heute von verschiedenen Ausgangspunkten her neu, was die spirituellen Traditionen in Ost und West schon immer wussten. Alles ist mit allem verbunden. Wir brauchen ein neues Weltbild und Selbstbild, um auf die Probleme unserer Welt von heute kreativ reagieren zu können. Und dieses neue Bild von uns selbst und von unserer Welt kann nur eines zum Ausdruck bringen: unsere untrennbare Verbundenheit miteinander und unsere unübersehbare Eingebundenheit in die Welt, in der wir leben. Auch wenn heute viele durch die modernen Medien mit vielen anderen Menschen online verbunden sind, fehlt oft die emotionale Verbundenheit. Aber wir brauchen diese emotionale Qualität, die das Gefühl der Einsamkeit und Isolierung aufhebt. Dass Einsamkeit krank machen kann, davon schreiben zahlreiche Ärzte und Psychologen. Für sie ist klar, eine gute Verbundenheit ist auch heilsam für die Gesundheit. Das Mitgefühl verbindet die Menschen miteinander und ermöglicht ihnen ein gesünderes Leben. Praktiziertes Mitgefühl würde uns nicht nur immense medizinische Ausgaben ersparen. Mitgefühl schafft in der Gesellschaft auch eine positive und wohltuende Atmosphäre von Liebe und Geborgenheit, von Angenommensein und Wertschätzung. Wo Menschen sich verbunden fühlen, hören sie auf, gegeneinander Krieg zu führen. Ist das ein naiver Gedanke? Auch wenn es für viele allzu optimistisch klingt, wir sollten die Welt so sehen, wie sie ist. Aber wir sollten sie immer auch mit der Brille der Hoffnung anschauen. Es ist eine zeitlose Wahrheit, die der griechische Philosoph Heraklit 500 Jahre vor Christus so formuliert hat: Wer nicht das Unverhoffte zu hoffen wagt, wird es nie erlangen. So hoffe auch ich darauf, dass die Sehnsucht nach Verbundenheit die Kraft besitzt, wirkliche Verbundenheit zu schaffen. Es liegt auch an unserem Verhalten. Es liegt daran, dass wir untereinander, in unserer Gesellschaft und zwischen den Völkern Verbundenheit schaffen. Durch eine versöhnende Sprache, durch gerechtes Handeln, durch das Teilen der Güter, nicht zuletzt auch durch das Teilen unserer Gedanken und Ideen. Aber vor allem konkreten und praktischen Bemühen um eine gute Verbundenheit sollten wir uns bewusst machen, dass wir im konkreten Leben faktisch in vielfältiger Weise auf andere angewiesen und mit ihnen verbunden sind. Aber auch, dass wir im Grund unserer Seele schon miteinander verbunden sind, dass es in der Tiefe unseres Daseins ein Einssein gibt, bevor wir um die Einheit ringen. Das Bewusstsein dieser Einheit, die all unserem Tun und Denken vorausliegt, ermutigt uns, in unserem Bestreben nach Verbundenheit und Einssein nicht nachzulassen. Christliche Überzeugung ist: Gott selbst hat diese Einheit geschaffen und die Welt so geformt, dass alles miteinander verbunden ist. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns dieser Gemeinsamkeit bewusst werden und dieser Verbundenheit Geltung verschaffen.